RD.
MDR Thüringen, die Kulturnacht.
In einer Woche ist es soweit, dann werden wir wieder wandern. Der MDR Thüringen Osterspaziergang lädt in diesem Jahr nach Apolda ein.
Und wir wollen heute schon mit Ihnen auf Entdeckungstour gehen. Wir, das sind
Heike Neuhaus
und Uta Fischer.
4 Strecken stehen zur Auswahl. Startpunkt ist auf dem Markt von Apolda und dort treffen wir uns gedanklich wieder nach der Musik.
To the heart, I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Ooh yeah, I want it all. Lipstick on my guitar. Fill up the engine, we can drive real far. Go dancing underneath the stars. Ooh yeah, I want it all. Got me feeling like I wanna be that guy.
Dem Marktplatz von Apolda wird unsere Bühne aufgebaut. Gleich daneben steht der große MDR-blaue Startbogen. Und erstmals in diesem Jahr ist der Marktbrunnen österlich geschmückt. Apolda hat ja sehr viele Brunnen. An einigen kommt man auch auf der Wanderstrecke vorbei.
Und dann geht's auch schon mal los für uns. Wir nehmen Sie mit auf die rote Strecke. Die ist rund 11 Kilometer. Weit kommen wir allerdings nicht, denn schon nach 300 Metern sollten wir an der Martinskirche stoppen und auch hineingehen. Dort beteiligt sich die Kirchgemeinde an unserem Osterspaziergang mit einer sehr schönen Idee. Beate Burkert hat einen großen Anteil daran.
Ja, wir bauen einen Ostergarten auf, der die letzten Ereignisse im Leben Jesu beschreibt in der Karwoche, angefangen vom letzten Abendmahl über seine Verhaftung im Garten Gethsemane, seine Verurteilung vor Pilatus, Kreuzigung, vor allem dann aber geht's zum Ostergeschehen, nämlich zum leeren Grab und zur Auferstehung. Man kann das dann anschauen, man kann bestimmte Dinge entdecken, man kann etwas schmecken, riechen, sehen, erleben. Und es ist auch ausgestellt, was mal hier draus werden soll. Es soll nämlich so ein schwebendes Implantat in diesen Anbau eingebaut werden, der dann moderne Räume beherbergt für Begegnungen, für die Stadt zugänglich, natürlich auch für die Kirchgemeinde. Da freuen wir uns alle sehr drauf und sind ganz erwartungsvoll, wann das losgehen kann.
Hinter uns ist schon was aufgebaut. Können Sie das nochmal erklären, was alles schon zu sehen ist?
Man wird durch die Kirchentür hineingeführt und läuft dann durch Palmenzweige, bezieht sich auf Palmsonntag, wo Jesus nach Jerusalem einzieht und dann wird er mit seinen Jüngern zusammen das letzte Abendmahl feiern, besser gesagt das Passafest, das jüdische Passafest, aber Jesus deutet das auf sich selbst, dass er sich hingibt für die Menschen und sein Kelch sozusagen das Blut symbolisiert und das ungesäuerte Brot seinen Leib. Und das ist hier nachgebaut, ein Tisch mit 13 Tellern für die 12 Jünger und für Jesus. Und hier kann man dann auch Weintrauben naschen und Matzen, dieses traditionelle jüdische ungesäuerte Brot. Ja, es ist ein siebenarmiger Leuchter aufgebaut, der dann auch brennen wird. Die Menorah, ein Zeichen für dieses jüdische Fest und den jüdischen Ursprung, den ja das Christentum auch hat.
Wir wandern weiter an der Bahnstrecke entlang und kommen nach Oberroßlar. Das ist ein Ortsteil von Apolda und sehr geschichtsträchtig.
Dafür interessiert sich auch Journalist und Hobbyhistoriker Hartwig Mähler. Wir haben uns mit ihm vor Ort getroffen.
Hartwig, du bist Niederroßlar, aber du kennst dich bestens in Oberroßlar aus.
Ja, das hat damit zu tun, dass ich über viele Jahre Geschichten und Sagen gesammelt habe. Gibt es auch ein kleines Buch. Und mir war es ein kleines Anliegen, die Gäste, die alle nach Apolda kommen, dass sie mehr über Apolda und die Orte, die durchlaufen werden, erfahren.
Ja, wir haben in unseren Recherchen wirklich gestaunt, weil man ahnt es gar nicht. Also Oberroßlar, da sind ja wirklich Persönlichkeiten gewesen. Wir fangen mal an mit Goethe.
Ja, so wie wir mitbekommen haben, war Goethe drauf und dran, raus aus dem fürstlichen Leben, rein in das ländliche Leben zu gehen. Und ihm wurde ein Gut in Oberroßlar angeboten. Das hat er natürlich auch gekauft, erworben und lange Zeit auch bewirtschaftet. Das ging dann alles nicht mehr. Aber die Erinnerung an Goethe und Oberroßlar sind heute noch so deutlich, dass es also auch eine Goethe-Quelle, also ein Goethe-Brunnen gibt. Und die interessante Anmerkung ist eben noch, Goethe fand das Wasser so toll, dass er die Weiber, so ist es geschrieben, die Weiber von Oberroßlar aufgefordert hat, dieses Wasser bis nach Weimar zu tragen, damit er bei seinen Schreibarbeiten sicherlich köstliches Wasser aus Oberroßlar trinken kann.
Ja, dann kommen wir mal von Goethe zu einer weiteren Persönlichkeit, nämlich Luther. Irgendwie kommen wir an Wanderwegen nicht an Luther vorbei. Dort, wo wir waren, war Luther auch schon und natürlich auch in Oberroßlar.
Ja, Luther hat nachweisbar in Oberroßlar gepredigt. Und in Anerkennung dessen hat der damalige Pfarrer ein Bild gespendet. Und dieses Bild von Luther wurde von den damals kriegtreibenden Kräften, es waren Kroaten, geraubt. Das Bild ist mitgewandert als Kriegsbeute, sage ich mal, wurde verloren unterwegs auf dem Wege nach Mattstedt, kam wieder zurück, weil die Bauern gesagt haben, das Bild gehört nach Oberroßlar, es wurde restauriert und wurde wieder aufgehängt. Und das Sensationelle daran ist, wenn die Bürger damals noch in großer Zahl zur Predigt kamen, fing das Bild an zu tränen. Also es hätte gut und gern auch ein Pilgerort werden können.
So, und wir wollen natürlich jetzt wissen, warum hat das geweint?
Weil die Farbe, mit der das Bild restauriert wurde, ganz offensichtlich durch die Wärme und die Feuchtigkeit, die durch die Menschenansammlung kam, aufgelöst wurde und ist dann als Träne aus den Augen herausgeflossen.
Also wirklich eine spannende Geschichte mit einer irdischen Erklärung. Hartwig Mehler hat übrigens noch mehr davon auf Lager und in einem Büchlein zusammengetragen mit dem Titel Die kleine Katrina von Vitzthum.
Wir bleiben in Oberroßlar, denn zum Osterspaziergang werden die Wanderer am Volkshaus mit einer Autoparade begrüßt. Apolda und Autos, das hat Tradition. Der ist auch der Ortsteilbürgermeister Steffen Klauder verfallen.
In Apolda wurden Automobile gebaut. Am Anfang haben sie angefangen mit landwirtschaftlichen Maschinen. Die Firma Ruppe und Söhne und die haben sich dann auf Autos spezialisiert. Der Anfang war eine Apoldania, es war ein Einzylinder-Motorrad, wovon nichts mehr erhalten ist. Danach kam die Zweizylinder-Bigolos mit erst ungesteuerten und dann später mit gesteuerten Ventilen. Zweizylinder-V, luftgekühlt. Danach kam um 1909 bis 1910 der Mobil ins Rennen, das ist der hier vor uns steht. Das ist Einzylinder luftgekühlt, der hat 600 Kubik und ca. 6 PS. Aber das ist eben ein Fahrzeug, da kann man dann sagen, lieber schlecht gefahren als gut gelaufen. Das ist in dieser ganzen Zeit gewesen, dass die so eine Art wie Doktorwagen gebaut haben. Das ist nicht nur bei Piccolo, sondern das ist dann auch in den anderen Thüringer Firmen und so gewesen. Wie Lai und Coco, die sind alle klein, gedrungen, Zweisitzer und es waren eben die Anfangszeiten des Automobils.
Thank you.
der Zwischenzeit sind wir weitergewandert und am Apfelbach angekommen. Hier stehen viele Apfelbäume. Überhaupt dominiert dieses Obst in der Stadt. Was es damit auf sich hat, weiß Monika Lang.
Ja, ganz einfach, weil ganz zu früher Zeit war hier in Apolda eine kleine Siedlung. Man hat Schafe gehalten und man hat Äpfel angebaut. Und deshalb einfach dieser Name kommt aus Apolle, Apollo, Apolda und darum vom Apfel abgeleitet.
Monika Lang bezeichnet sich selbst als Promenadenführerin, denn in Apolda gibt es zwei, die Harrisoner und die Schötener Promenade. Und in letzterer sind wir mittlerweile angekommen an einer sagenhaften Stelle.
Dort wartet Stefanie Fiesel auf uns, die ebenfalls Gästen bei Führungen die Promenaden zeigt.
Ja. Frau Fiesel, hier ist ein idyllischer Ort. Wir befinden uns hier an der Fontäne in der Schötener Promenade. Aber hinter uns sind zwei grimmige Gesellen und noch ein wackerer Rittersmann. Was hat denn das hier auf sich?
Das sind die beiden Lindwürmer, die der Sage nach einst vor Schöten gehaust haben sollen. Da war das noch gar keine Promenade. Da war das noch alles öde. Im 15. Jahrhundert haben Fitztums viel Holz eingeschlagen hier. Also es war eigentlich gar nichts. Und die Lindwürmer haben Angst und Schrecken verbreitet, haben das Vieh gerissen und waren auch dem Herrn, dem Grafen, ein Dorn im Auge. Und es gibt zwei Varianten von der Lindwurmsage. Die eine ist die, dass der Graf gerne seine Tochter verheiratet hätte, weil er vom Pferd gestürzt war und sich verletzt hatte und Angst hatte um seine Nachfolge. Und da kam auch ein Rittersmann, den hat aber die Jungfer nicht gewollt. Und da hat er ihm gesagt, also wenn er die Lindwürmer töten würde, dann würde natürlich die Tochter ihm zur Frau gegeben. Er ist auch losgezogen, ist aber nicht wiedergekommen, wie andere der Sage nach auch versucht haben und haben kein Glück gehabt. Ja, und dann hat er das ausgeschrieben, wer die Lindwürmer tötet, kriegt seine Tochter zur Frau. Und Knappe Veit, hier, das ist er hier, der auf dem Denkmalsockel steht, sehr schön von dem Bildhauer aus Pößneck, sehr schön in Szene gesetzt. Er hat sich vorgewacht und er ist losgezogen, traf die Lindwürmer eng umschlungen, die Schwänze im Schlaf, weil es sehr heiß war an dem Tag. Und die waren tief im Schlaf versunken und er hat ihnen die Schwänze beide mit einem Streich abgeschlagen und das schwarze Blut quoll hervor. Die Lindwürmer verendeten. Und diese umschlungenen Schwänze finden wir auch wieder an der Skulptur in so einem kleinen Außen an der Martinskirche, am Stadthaus und an unserer Sparkasse.
Das Sagen immer so grausam sein müssen. Frau Fiesel hat ja von zwei Varianten gesprochen und die zweite ist eindeutig die romantischere, weil sie von der Liebe handelt.
Der Apolda-Sänger Ronny Weiland hat diese Version auch in einem Lied verewigt. Wir hören einen kurzen Ausschnitt.
Als die Welt noch voll Märchen war, wo man Fabelwesen und Drachen sah, dort, wo noch das Dorf Schöten liegt, hat die Liebe alle besiegt. In Apolda werden die Märchen wahr und die Liebe bleibt immer da. Was auch immer geschah.
Schöne Bassstimme. Und es gibt auch mehrere Lieder von Ronny Weiland zu seiner Heimatstadt Apolda. Die beiden Promenadenführerinnen spielen das ein oder andere Stück auch gerne ihren Gästen vor.
Aber das Wichtigste bei den Spaziergängen ist natürlich die Natur und die zeigt sich bei den beiden Promenaden unterschiedlich. Monika Lang kennt sich bei den Baumarten in der Schötener Promenade aus.
Das sind sehr viele einheimische Bäume, 38 verschiedene Sorten haben wir da. Ja, Eichen, Buchen, alles, was man sich so denken kann. Und die Harrisoner Promenade hat dann auch ein paar Exoten mit dabei. Da haben wir zum Beispiel Tulpenbäume gepflanzt, Maulbeerbäume, japanische Schnurbäume, auch mal ein bisschen auf das Klima eingegangen, ne, dass man da verschiedene Sorten jetzt angepflanzt hat. Es sind Mammutbäume, es sind schon einige Bäume, die man sich einfach angucken kann, weil man sie sonst in der Natur so nicht sieht.
Und so erfahren die beiden Frauen auch sind. Für sie gibt es immer wieder was zu entdecken.
Eine neue Pflanze, einen Waldgelbstern haben wir entdeckt, weil wir nicht wussten, was es ist, haben wir mal gegoogelt. Daneben wachsen auch schon die Primelchen, haben wir gesehen. Und ich bin der Meinung, dass hier in der Schöttner Promenade, wenn man ganz aufmerksam durchläuft, man immer wieder irgendwelche Frühblüher entdeckt.
Also wir haben auch Raritäten hier. Man muss halt nur wissen, wo. Wir haben auch eine Orchideenart in der Hasener Promenade. Die ist aber so unscheinbar, dass sie Gott sei Dank noch niemand rausgerissen hat. Das große Zweiblatt, das ist hinten am letzten Teich, am Friedensteich, und da ist das große Zweiblatt.
Und da passt unsere nächste Musik perfekt. Miley Cyrus besingt die Blumen, Flowers.
We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, see things you don't understand.
Wir bleiben bei den Promenaden, wechseln aber die Strecke, besser gesagt die Strecken. An einem Punkt der Harrisoner Promenade treffen sich nämlich die gelbe, die blaue und die grüne Strecke.
Und dort könnte es richtig laut werden, wenn die Gugge-Musiker aus Apolda spielen. Chef der Truppe ist Norbert Plöger, der diese Musik, die ursprünglich aus der Schweiz kommt, mit nach Apolda brachte.
Was zeichnet denn Gugge-Musik aus?
Also Gugge-Musik ist erstmal eine Musikrichtung, die nicht durch Berufsmusiker, sondern durch Laien eigentlich gemacht wird. Das heißt, die Laienmusiker haben ursprünglich kein Instrument gelernt. Gugge-Musik ist nicht nach Noten, sondern nach Gehör. Es muss so gespielt werden, dass die Gugge-Musik noch erkannt wird, was eigentlich vom Musiktitel gespielt wird.
Aber Gugge-Musik muss Rhythmus haben. Trommeln sind ja immer dabei.
Trommeln sind immer mit dabei und Blasinstrumente wie Trompeten, Posaunen sind in jedem Fall auch mit dabei. Ganz wichtig ist natürlich Schlagzeug.
Und wie groß muss so eine Gruppe sein, um dass es richtig klingt?
Wir sind über 50, über 60 teilweise, aber es muss so sein, dass die Musik ein gewisser Rhythmus schon zu erkennen ist. Das heißt, man kann auch mit 12 Musikern das machen, aber umso mehr, umso schöner, umso besser, umso lauter.
Haben Sie festgestellt, dass die Leute lieber zur Trommel greifen oder lieber zum Blasinstrument?
Die Jugend, die wir haben, möchte lieber trommeln. Die Älteren, die dabei sind, möchten lieber ein Blasinstrument spielen. Aber die Jugend will erstmal trommeln, das ist so. Ja, ist so.
Weil laut.
Weil laut, ja, ist richtig.
Jetzt wollen wir aber auch mal was hören. Wir haben einen Ausschnitt vom Auftritt beim MDR Osterfeuer 2018. Auch das hat in Apolda stattgefunden.
Wir machen einen ganz großen Sprung, nämlich nach Kapellendorf. Dort liegt das Highlight der blauen Strecke, die Wasserburg.
Und wir haben im Burghof den Ortsteilbürgermeister Jürgen Elstermann getroffen.
Also die Burg ist aus dem 9. 10. Jahrhundert. Es sind eigentlich zwei Burgen, eine Kernburg und im Mittelalter der jetzige Bestand, Außenbestand.
Ist die Burg in den Ort mit integriert? Also gibt es hier auch Feste? Wird die Burg mit angenommen von den Leuten aus dem Ort?
Also bis zur Wende war es der kulturelle Mittelpunkt vom Ort. Nach der Wende ist es ein bisschen eingeschlafen. Jetzt ist aber, sind wieder Leute in den Verein zugange, die das wiederbeleben wollen mit der Stiftung zusammen. Und das lässt sich erstmal ganz gut an. Also es soll wieder der kulturelle Mittelpunkt werden fürs Dorf. Es finden aber trotzdem noch von der Burg Feste statt, also wie Töpfermarkt organisiert. Es gibt ab und zu mal Vorstellungen vom 18.6er Verein. Das Burghoftheater im Juli, August, das wird eigentlich sehr gut angenommen. Ist eigentlich auch ziemlich bekannt.
Am Ostersonntag kommen ja die Wanderer der ganz langen Strecke hier vorbei. Es ist ungefähr der Wendepunkt der Strecke, die Hälfte. Was ist hier zu erwarten?
Na, es haben sich erstmal die Vereine von Kapellendorf zusammengetan, um ein bisschen was auf die Beine zu stellen, also sprich Versorgung. Der Kindergartenverein wird ein bisschen was anbieten. Es wird Kaffeekuchen geben, kleinen Imbiss. Zum Beispiel Fettbämme. Wir sind noch am Organisieren, noch eine kleine Musikband herzukriegen. Wird Burgführung geben.
Nach der Burg geht's mal knackig bergauf zum Sperlingsberg.
Also der Sperlingsberg-Turm, so genannt, ist 1906 gebaut worden. Zu Ehren 100 Jahre Schlacht bei Jena-Auerstedt. Ist von Kapellendorfer Bürgern bezahlt worden. Der Großherzogstum hat damals kostenlos das Land gegeben. Ist dann im Stile von Bismarck-Türmen errichtet worden, weil das war so gerade die Zeit, ne? Früher war es ein Richt und also der Sperling, wir haben mal nachgeforscht, das bedeutet auch Gericht halten, reden. Also es war auch genannt mal Richtstelle Galgenberg.
Und heutzutage hat man da eine gute Aussicht. Was kann man alles sehen von da aus, wenn das Wetter mitspielt?
Also man kann bis nach Eckartsberga gucken, da sieht man die Eckartsburg, man sieht Weimar, Apolda sowieso. Man sieht Richtung Finne Kyffhäuser. Also wie gesagt, bei gutem Wetter sieht man Kyffhäuser und bei sehr gutem Wetter sogar einen Brocken.
Where they figure strolling through the crowd like Vita Laura contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for explanations, she'll just tell you that she came in the year of the cat. Time for questions as she locks up your arm in hers, and you follow till your sense of which direction completely disappears. By the blue tiled walls near the market stalls, there's a hidden door she leads you to. These days, she says, I feel my life just like a river running through. The year of the cat. While she looks at you so coolly, and her eyes shine like the moon in the sea, she comes in incense and patchouli. So you take her to find what's waiting inside, the year of the cat. Stay on. But the drumbeat strains of the night remain, and the rhythm of the newborn day. You know, sometime you're bound to leave her, but for now you're gonna stay in the year of the cat.
El Stewart, Year of the Cat war das. Und während es in dieser Musik um die Katze geht, kommen wir nun auf den Hund, den Dobermann. Der begegnet uns auf den Strecken gleich zweimal, als Denkmal vor der Martinskirche und als Brunnen in der Allee der Brunnenmeister.
Der Dobermann ist nämlich ein Apolder und für die Stadt ein Aushängeschild, weiß Hartwig Mähler.
Ja, dazu gehört, dass es die einzige Hunderasse ist weltweit, die nach dem Züchter benannt wurde. Da kann man ganz schön stolz sein. Also der Dobermann spielt in Apolda eine sehr, sehr lange Rolle. Hat auch damit zu tun, dass es heute noch Vereine gibt, die der Hunderasse sehr viel Aufmerksamkeit widmen. Wir hatten eine Weltmeisterschaft hier in Apolda und wir haben ja jüngst erst den 190. Geburtstag von Karl Dobermann gefeiert mit einem Blumengebinde, natürlich am Dobermann-Denkmal. Und es gibt weltweit zigtausende Dobermänner, Doberfrauen, also diese Hunderasse, die von den Züchtern weiter gepflegt und gehegt wird. Also steht Apolda auch immer wieder im Blickpunkt mit dieser Dobermann-Rasse.
Wir bleiben in der Allee der Brunnenmeister. Durch diese führt die gelbe Strecke. Wir haben uns dort mit Volker Herdegen getroffen, der sich nicht nur für den Osterspaziergang engagiert.
Volker, wir sind hier an der Allee der Brunnenmeister. Und die Allee ist für dich ja auch ganz besonders wichtig, weil du hast einen Anteil an dieser Allee. Man sieht ja deinen Namen auf einem Stein. Was hat es damit auf sich?
Ich bin der 23. Brunnenmeister der Stadt Apolda gewesen, von 2020 bis 2021. Das lobt quasi der Brunnenverein aus. Das ist mit das bestbehütetste Geheimnis in der Stadt Apolda, weil wirklich erst 2 Minuten vor Beginn die Leute langsam mitbekommen, wer der neue Brunnenmeister ist. Für mich ist es natürlich auch eine Ehre gewesen, als damaliger Beigeordneter dieser Stadt Anteil zu haben, damit diese Brunnenmeisterallee wächst. Es ist auch ein schöner Spaziergang, den man hier durchführen kann, und die Apolda sind gern an dieser Stelle.
So, jetzt haben wir vom Stein gesprochen. Wir gehen mal hin. Was steht denn auf dem Stein drauf?
Da steht drauf Schein Akazie Robina Pseudo Akazia. Das war also der Baum des Jahres 2020. Und die Brunnenmeister haben immer die Ehre, den Baum des Jahres zu pflanzen. Und insofern war das für mich ja eine coole Geschichte, eine Scheinakazie nach Apolda zu bringen, die es ja so oft gar nicht hier in der Umgebung gibt.
Hast du dich dann mit einer Scheinakazie mal beschäftigt?
Ja, es ist natürlich auch so, dass nicht unbedingt das Klima hier für so einen Baum ist, aber wir sind ja mittlerweile in guter Gesellschaft, dass sich so vieles verändert. Also denke ich mal, dass diese Akazie auch in Zukunft ihre Früchte tragen wird.
Volker, du hast es nicht bei der Scheinakazie belassen. Du hast dir gesagt, in Apolda muss auch noch ein Apfelbaum her.
So ist es. Und das bezieht sich eigentlich auf diese Zeit, die wir 2020 hatten. Und ich habe damals noch im Herbst ein Ontario gepflanzt unter dem Gesichtspunkt, was die Worte sind, die man ja den Luther mehr oder weniger in den Mund gelegt hat. Wenn morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Und das war mir besonders wichtig in dieser Zeit, dass man da auch ein Zeichen setzt.
Here comes the sun, and I say, it's all right. Little darling, it's been a long, cool, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. All right.
Sheryl Crow, Here Comes the Sun. Ein Beatles-Titel und wir wünschen uns natürlich auch sonniges Wetter. Wir sollten noch mal kurz über die Strecken reden.
Die kürzeste ist die Familientour mit 2,7 Kilometer, grün markiert. Sie ist barrierearm und mit Kinderwagen und sogar Rollstuhl gut zu befahren. Und führt durch die Harrisoner Promenade.
Um diese herum geht es bei der gelben Strecke 6 Kilometer. Bei der roten Strecke heißt es 11,2 Kilometer wandern. Es geht über Oberroßlar und Schöten zur Schötener Promenade.
Die längste Strecke ist die blaue mit 16,6 Kilometer. Sie führt durchs Mohrental nach Kapellendorf und Groß-Romstedt und dann wieder zurück auf den Marktplatz von Apolda. Dort ist Start und Ziel für alle Strecken.
Wir treffen uns also am Ostersonntag ab 9 Uhr in Apolda und hoffen, Sie sind auch dabei. Darauf freuen sich
Heike Neuhaus
und Uta Fischer.
ARD